Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Ja, ich freue mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Und tatsächlich steht heute mit Simon Strauß kein Kinder- und Jugendbuchautor im Mittelpunkt, aber doch Themen und Fragen, die viele Jugendliche bewegen. Wie ist und war das eigentlich in Ostdeutschland? Wie kann es sein, dass die AfD einen so enormen Zulauf hat? Und wo sind Leerstellen, die wir alle miteinander besser angehen können? Simon Strauß ist Autor, Historiker und Redakteur im Feuilleton der FAZ. Zuletzt erschienen von ihm 7 Nächte, römische Tage, Spielplanänderung und die Novelle Zu zweit. Jetzt ganz neu bei Klett-Cotta in der Nähe vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht. Ein Sachbuch, in dem er passende Beispiele für uns im Gepäck hat. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen, lieber Herr Strauß.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Na, wenn ich Sie so wahrnehme, dann leben Sie in Berlin und vielleicht mit der FAZ noch in Frankfurt am Main. Schauplatz des Buches ist aber Prenzlau, eine Kleinstadt in der Uckermark. Wie sind Sie denn auf Prenzlau aufmerksam geworden?
Ja, das ist meine Heimat. Ich bin dort aufgewachsen in der Nähe von Prenzlau, deswegen heißt das Buch auch In der Nähe. Ich habe da sehr viel Zeit verbracht und auch während der Schulzeit, ich bin in West-Berlin dann zur Schule gegangen, aber war immer auch am Wochenende in allen Ferien dort oben. Meine Eltern haben ein Haus da gebaut, kurz nach der Wende, und da bin ich eben aufgewachsen und habe, wie das ja manchmal so ist, wenn man die Kindheitstage so intensiv verbringt, eigentlich immer ein Gefühl von Heimat gehabt mit Blick auf diese Region dort oben. Und habe eigentlich aber, das ist, muss ich schon so sagen, relativ spät erst verstanden, wie wichtig dieses Aufwachsen dort für mich, für meinen Blick auf die gegenwärtige politische Lage, für meine auch Begriff von politischer Kultur, meinen Blick auf Gesellschaft ist. Und das habe ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, erst so seit vor 3 Jahren richtig so begonnen zu verstehen, als ich mich nämlich angefangen habe, mit dieser Kleinstadt Prenzlau zu beschäftigen, als Beispiel für eine Stadt in Deutschland, in Ostdeutschland, aber auch für eine Stadt in Deutschland, um eben wie unter einer Lupe zu sehen, welche Herausforderungen, aber eben auch Chancen sich im Moment in so einer Kleinstadt darstellen lassen.
Ja, die Beschäftigung darf man, glaube ich, auch erwähnen. Das war ein Podcast für Deutschland, Podcast der FAZ. Da gibt es eine Reportageserie mit dem Titel Schaut auf diese Stadt, gemeint ist Prenzlau, wo sie ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Brandenburg verbrachten. Was waren das Anliegen dieser Vorstudie, ja, gewissermaßen eine Vorstudie zu dem Buch?
Also der Ursprungsimpuls war die Frage, was heißt eigentlich Überlastung der Kommunen? Das war so die Fragestellung, mit der ich da hingegangen bin. Ich habe auch für die Zeitung Texte geschrieben dann. Damit, eigentlich habe ich es so als eine Art von Selbstversuch gemacht. Wir Journalisten oder ja Leute, die über die politische Lage oder politische Kultur, so ich würde ja immer sagen, ich bin kein politischer Journalist, ich bin ja ein Kulturjournalist, aber ich schreibe über die politische Kultur, die neigen ja dann doch dazu, viel aus ihrer eigenen Reflexion zu machen, nicht, und darüber, sagen wir mal, über die Gegenwart nachzudenken, aus den abgesicherten Räumen, eben auch der Distanz heraus. Und das ist ja auch nicht nur schlecht, würde ich auf gar keinen Fall sagen, aber ich habe den Reiz verspürt, das vor Ort mal sozusagen einen Realitätscheck zu machen und zu fragen, was bedeutet das eigentlich vor Ort, das, was wir so politisch verhandeln, Migrationsfragen, Fragen des sozialen Zusammenhalts, Bildungsfragen, eben all das, was diese Gesellschaft gerade ja wirklich zum Zerreißen beschäftigt. Und in dieser Situation dann vor Ort zu sein und dann eben auch nicht nur einmal oder zweimal, sondern wirklich ein halbes Jahr immer wieder dorthin zu fahren, habe ich eben so etwas wie eine teilnehmende Beobachtung gemacht und habe auch eine Art von, ja, fast schon Thrill, ein Bibber gespürt, immer dort zu sein. Es war abenteuerlich einfach, wie man ja eine Expeditionsreise unternimmt. Am Anfang weiß man auch nicht genau, was einem erwartet, und dann wird das sehr abenteuerlich. Ich habe mich enorm überrascht über manche Dinge. Ich war ganz leidenschaftlich dabei mitten in dieser Stadtgesellschaft, und ja, so dass ich sagen kann, jetzt auch nach dem Buch, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen mehr verstanden von dem, wie Politik vor Ort funktioniert und vor welchen eben Herausforderungen es steht.
Da bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie das Buch geschrieben haben. Wenn ich nochmal nachhaken darf, welche Überraschungen gab es denn im Rückblick?
Also die Überraschung in erster Linie war, mit welchem Stolz und mit welchem Selbstbewusstsein die Menschen in der sogenannten Peripherie, in den abgehängten Regionen in Dunkeldeutschland, so diese ganzen Begriffe schwirren ja in dem Kopf eines Journalisten dann so rum, wenn man sich die großen Spiegel-Zeittitel über Ostdeutschland insbesondere anschaut. Das ist ja, glaube ich, auch fast bei jedem klar als Problem mittlerweile erkannt, dass diese Ost-West-Unterscheidung auch durch mediale Zuschreibungen kommt und ein Vorurteil, selbst wenn es irgendwie noch gut gemeint ist, trotzdem mit diesem über den Kopf streichen, über den Osten. Also es gibt einfach keinen Blick auf Augenhöhe, auf die unterschiedlichen Eigenarten eben einer Bevölkerung dort. Naja, und da habe ich eben schon gemerkt, das ist völlig überflüssig, da diese Begriffe zu wählen, weil es gibt so viel Dynamik, so viel Veränderungswillen, aber auch Veränderungsbereitschaft. Und das, ich sage das jetzt erstmal wertfrei, ja, das hat positive und negative Konnotationen, aber es ist auf jeden Fall eine leidenschaftliche Arbeit an der Demokratie dort zu spüren, eine Operation am offenen Herzen der Demokratie, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass es irgendwie traurig, trist und abgehängt, sondern es ist das Zentrum dessen, was da, das eigentlich ein Zentrum, wo alle unsere Fragen irgendwie andocken können. Ja, was ist mit dem Liberalismus? Wie geht es weiter mit der Demokratie? Wollen wir Repräsentation oder direkte Demokratie? Was machen wir mit diesem Populismus-Argument, mit dieser Vorstellung, wir wollen es einfach haben und nicht kompliziert. Also all das, was, glaube ich, weltweit natürlich im Moment Demokratien vor ein Problem stellt, aber insbesondere auch der Bundesrepublik, kann man da nachvollziehen. Man findet nicht eine Antwort auf die Lösung, das wäre ja auch zu leicht, aber man kann nachvollziehen, wie diese Fragen im Konkreten, welchen Eindruck die hinterlassen. Ja? Und deswegen ist es eine Schule des Sehens, aber auch eine Schule des Beobachtens, eine Schule der politischen Bildung, wenn man so will, so eine kontinuierliche Zeit dort verbracht zu haben.
Die Leidenschaft sieht man ja auch an der Wählerbeteiligung. Ich meine, es war die höchste seit der Wiedervereinigung mit über 72%. Allerdings auch mit einem hohen Anteil der AfD. Was war dann da passiert? Das ist eine Leidenschaft spürbar, aber sie schlägt eine Richtung aus, die uns vielleicht zu denken.
Ja, sie sollte uns zu denken geben, sie sollte uns in erster Linie aber auch eben vor eine Frage stellen und nicht sofort vor Abscheu und Widerwillen nur als Reaktion haben. Das ist langere Zeit, glaube ich, der Impuls gewesen, dass es ihr geht, damit will man nichts zu tun haben, mit solchen Leuten redet man nicht so. Auch ich habe das gespürt, als ich angefangen habe dort und das erste Mal auf einem Neujahrsempfang war und den lokalen AfD-Bundestagsabgeordneten gesehen habe, Seitenscheitel, rechtsextremistischer Verdachtsfall und so weiter, habe ich natürlich auch, wollte ich dem eigentlich nicht die Hand geben und man merkt halt nur, dass diese Form des Schmähens, des Ausgrenzens im jetzt diskursiven Sinne, dass das nicht dazu führt, dass in irgendeiner Form ein größeres Verständnis für die Zusammenhänge entsteht, nicht? Und ich würde ganz klar sagen, deswegen hat mein Buch ja auch den Titel Nähe oder versucht, die Begriffe von Nähe und Distanz einzuführen, um ein bisschen auch dieses Rechts-Links-Schema zu überlisten, sagen wir mal, oder zu ersetzen, weil ich glaube, dass die meisten AfD-Wählerinnen und Wähler nicht die AfD aus Leidenschaft wählen für die AfD, sondern sie wählen sie als Rachsucht gegen die Traditionsparteien, also traditionellen Parteien oder auch den Westen generell. Also es ist sehr viel negative Emotionalität da im Spiel. Und deswegen glaube ich auch gar nicht so sehr daran, dass man das nur politisch lösen kann, das Problem. Also wir machen jetzt irgendwie noch eine bessere Rentenreform oder wir machen noch ein bisschen besser die Infrastruktur Bahnnetz. Alles wichtige Punkte, wie in allen anderen Teilen des Landes auch so. Aber ich glaube, es geht wirklich um die Frage, wie reagieren wir auch emotionaler darauf? Welche Strategien finden wir, um die Wähler als Menschen anzusprechen und nicht ihnen entgegenkommen in ihren Aversionen, ihrem Ressentiment, ihrem auch meinetwegen Ausländerfeindlichkeit, die sie natürlich haben, ganz unbestritten. Aber man muss mit ihnen als Menschen in ein Gespräch kommen. Vielleicht ist das eben auch gar nicht mal nur die Aufgabe der Politik, sondern die Aufgabe der Medien, die Aufgabe der Gesellschaft generell, die Aufgabe der Kirchen, der Buchhandlungen. Also das sind alles, wie soll ich sagen, es ist unsere Aufgabe, dass wir arbeiten an dieser Demokratie und arbeiten an der Demokratie heißt auch, sich mit der Frage, die die AfD-Wählerbeteiligung aufwirft, auf eine dynamische und geschickte Weise umzugehen und auch das Selbstbewusstsein nicht zu verlieren, dass wir auch in diese Gespräche und in dieses in die Nähe sozusagen, ja, die Nähe zulassen können. Ja.
Gehen wir mal noch ein bisschen in Ihr Buch rein. Sie haben ja rahmend sozusagen die Überlegungen von Thornton Wilders, unsere kleine Stadt gestellt, 1938. Da spürt man schon die Liebe zur Literatur und zum Theater. Und warum sind denn die Kleinstadt und das Theaterstück so gute Bezugsgrößen für das, was Sie uns nahebringen möchten?
Also ich glaube wirklich, dass es einfacher ist in unserer Zeit, die so komplex und unübersichtlich scheint und auch ist, dass wir uns wieder den Zusammenhängen, der versuchen Zusammenhänge zu erkennen und uns nicht zu überfordern, nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, auch die sozialen Medien und all das, was wir so tagtäglich auf uns einprasselt, das überfordert uns als Bürger. Nicht? Also dieses Bewusstsein, ein Bürger zu sein, wie es heißt, ich wünsche, also das ist ja nicht ganz einfach, dieses Gefühl zu haben, ich bin ein Bürger, ich trage dieses Land oder diese Demokratie mit, nicht? Es ist ja viel einfacher zu sagen, ich bin ein Konsument und die Politik ist so eine Agentur unter vielen anderen und ich rufe die mal an und die sollen was regeln für mich. So, das ist ja eine einfache Haltung, aber das, glaube ich, ist fatal. Und so, und deswegen glaube ich, wir müssen uns trainieren, so habe ich es ja auch, glaube ich, in dem Buch mal beschrieben, es ist ein Training auch, Bürger zu sein und ein politisches Bewusstsein zu entwickeln. Dafür brauchst du Training. Und Trainingsorte, da glaube ich daran, ist eine Kleinstadt eignet sich ganz gut als Trainingsort. Gibt sicher auch andere, gibt kleinere und auch größere, kann man auch in einer Großstadt die Nachbarschaft als Trainingsort nehmen. Aber ich glaube fest daran, dass es diese Orte braucht, wo wir uns trainieren in dem Begriff des Politischen und eben das bürgerliche Selbstbewusstsein, dass wir diese Politik sind. Ja, das ist ja eben die, wie soll ich sagen, der Irrtum. Die Politik ist nichts abgehoben irgendwo da oben, wo man gegen schimpfen kann. Das sind nur Repräsentanten der Politik. Aber Politik, das Gemeinwesen, antik jetzt gedacht, besteht aus der Anzahl ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und das denke ich manchmal, davon profitiert auch die AfD, weil sie da natürlich, wie soll ich sagen, die Leute in ihrem Glauben lässt, zu sagen, wir regeln die Probleme schon für euch. Wenn ihr uns wählt, wir räumen jetzt hier auf, wir machen das alles ganz eben disruptiv, alles anders und schaffen Institutionen ab und so weiter. Ich glaube, die größte Gefahr für die AfD wäre, wenn es sich ein bürgerschaftliches Bewusstsein wiederentwickeln würde, wo man sagen würde, nein, wir machen hier zusammen, auch durch Streit und Kontroverse, aber das ist unseres, es gehört uns. Und ich glaube, wie gesagt, dieses Bewusstsein kann man in einer Kleinstadt viel besser lernen. Thornton Wilder, noch ein Satz dazu, hat mich als Schüler enorm geprägt. Mit 17 habe ich das inszeniert in der Schule. Auch da erst später begriffen, wie prägend eigentlich so dieses Stück für mein politisches Bewusstsein eben wurde, weil ich mir eben dadurch Gesellschaft immer als Gemeinschaft vorgestellt habe. Ja, also ich habe immer Schwierigkeiten gehabt mit dem Begriff der Gesellschaft als eine sozusagen ganz unkonkrete, ungefähre Kategorie. Ja, Gesellschaft ist ja irgendwie alles und nichts. Und ich habe mir eben von diesem Theaterstück irgendwie ist mir eingebläut worden, dass das mit städtischem Leben zusammenhängt, das Politische. Und das wiederum lässt sich eben dann gut anschließen an die antiken Vorstellungen, ne? Polis, Politik kommt von Polis als Wort. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man sich so ein bisschen ruhig besinnt auf die Grundlagen dessen, was unseren Wohlstand, unsere Freiheit eigentlich wirklich in den letzten 2000 Jahren, kann man ja fast sagen, gesichert hat. Und die Stadt ist eben eines dieser Stützpfeiler unseres Zusammenseins.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es schon darum, weniger die Last zu sehen, als den Gestaltungswillen selber etwas zu unternehmen und sich positiv einzubringen.
So ist es. Und das ist nichts, das hört man ja tausendmal von politischen, aber es ist, wie soll ich sagen, was sehr Ernsthaftes und auch was sehr Abenteuerliches. Und gerade wenn ich eben denke, eine junge Generation, die jetzt anfängt, ja, wie soll ich sagen, Verantwortung zu entwickeln auch für dieses Land, dann ist es ganz wichtig, finde ich, dass man akzeptiert, dass sich Meinungsverschiedenheiten über Sachfragen und über auch Ängste und so weiter, dass das erstmal der Ausgangspunkt ist und nicht irgendwas, was man sofort abtut und sagt, hier kommt nur rein, wer gemeinsam einen Glauben hat, ja, so sektenhaft. Das hat uns in den letzten Jahren wirklich vor Schwierigkeiten gestellt, diese Vorstellung, Meinungsverschiedenheit, Streit, auch harte Auseinandersetzung, das ist irgendwas Unnormales, fast schon zu pathologisieren, was Krankhaftes. Nein, wenn ich in Schulklassen, was ich hin und wieder schon auch bin, jetzt unterwegs bin, in Ost, aber auch in Westdeutschland, und dann merke ich, dass in diesen Klassenverbänden sehr wohl enorm viel auch Unterschied, natürlich durch Elternhäuser und so, es sind unterschiedliche Meinungen zu politischen Fragen im Raum, nicht? Und eigentlich, wie gesagt, muss man das erstmal, ist das eine positive Sache, dass wir uns aushandeln, dass wir einen Prozess von Reibung haben. Wenn es keine Kontroversen gibt, gibt es keine Reibung, auch keine Wärme, kein Identitätsgefühl. Ja, dann werden wir eben nur Kunden und eine junge Generation wächst auf in der Vorstellung, dass man einfach nur das Handy braucht und mehr nicht. Ja, aber natürlich ist jeder Beitritt in einen Sportverein, jedes Engagement in einer Buchhandlung, jedes in einem Altenheim Vorlesen sind alles auch hochgradig politische Akte, weil sie etwas bedeuten für die Gemeinschaft, für den Zusammenhalt und am Ende damit natürlich, da bin ich ganz fest überzeugt, davon lebt ja auch das Buch, die Menschen entspricht. Der Mensch ist nicht ein einsamer Konsument am Bildschirm, sondern er blüht dann auf, er empfindet Kraft auch und Glück fast schon, wenn er gemeinsam etwas schafft und eine Bedeutung, in welchem Rahmen auch immer. Ja, das ist nicht die Markus-Lanz-Auftritt, das ist nicht das Bedeutende, sondern das, was in den kleinen übersichtlichen Strukturen stattfindet, darum geht's. Und das müssen wir viel stärker auch ehren, würde ich fast sagen.
Ja, Meinungsverschiedenheiten auszuhalten, das erlebt man dann gleich, wenn man in Ihrem Buch weitergeht. Man wohnt einer außerordentlichen Kreistagssitzung bei, wo es um die Errichtung einer zweiten Unterkunft für Geflüchtete geht. Und besonders interessant fand ich, wie sich hier Sachlichkeit und emotionales Erleben regelrecht die Hand geben und letzten Endes ein erschütterndes Fallbeispiel einer offenen Verhandlung von Schutzsuchenden vor Ort liefern und somit ja quasi auch die Demokratie in Frage stellen. Wie haben Sie denn das Aufeinandertreffen von Sachverhalt, ja dem offenen Konfliktdienst da gibt, und Meinungsäußerungen erlebt?
Ja, es ist ziemlich kompliziert gewesen und deswegen natürlich auch so spannend und wie ein hochgradig komplex aufgebautes Theaterstück. Ich gucke natürlich immer ein Stück weit auch aus dem Blick eines Theaterkritikers und Interessierten auf auch politische Zusammenhänge. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe eine bestimmte Beobachterposition und die kommt daher, dass ich mich interessiere für Szenen und für Dramaturgie und Spannungsaufbauten und so. Und ich bin kein nüchterner Betrachter. Aber in der Tat, diese Kreistagssitzung war für mich deswegen der Ausgangspunkt dieses Buches, auch weil ich da gemerkt habe, eben in einem Nachmittag, in diesen 3-4 Stunden, ist all das, was Deutschland gerade, mit dem Deutschland ringt, ja, oder die deutsche Politik oder die Vorstellung davon, das kann man da andocken. Ja? Also die Frage, vertrauen wir auf Verfahren oder glauben wir an den Faust auf dem Tisch? Gibt es die Vorstellung, dass so ein fundamentaler Vorgang wie ein Flüchtlingsheim in einer Kleinstadt zu bauen, dass das funktionieren kann ohne Vermittlungsanstrengung? Also das wird festgelegt auf einer hohen Ebene und die untere Ebene hat einfach nur auszuführen. Pflichtaufgabe nach Weisung lautet der sozusagen verfahrenstechnische Begriff, hinter den sich die Lokalpolitiker zurücksehen. Wir können gar nichts machen. Ist das klug und sinnvoll? Bindet das oder schreckt das eher ab? Dann natürlich die Frage, glauben wir die repräsentative Demokratie oder sind wir immer mehr verführt, direkte Demokratie ins Feld zu führen? Das ist nicht nur ein Thema der Rechten, sondern auch der Linken. Immer wieder wird geliebäugelt mit diesem direkten Demokratie. Wir wollen das hier regional vor Ort alles selber entscheiden. Hat auch natürlich Argumente für sich. Ich selber bin da sehr zurückhaltend und skeptisch, weil ich immer sagen würde, dass sozusagen Direkte hat immer auch die Gefahr, dass man eben sehr schnell sehr ungerecht argumentiert und aus dem Bauchgefühl heraus. Das ist eben eigentlich auch nicht der Sinn einer Demokratie, dass man nur der Mehrheitsmeinung folgt, sondern auch immer die Mehrheitsmeinung versucht zu formen, nicht? Also das ist Politik, nicht nur folgen, sondern auch formen. Also ich bin sehr wohl für die Autorität, auch die Politik hat, aber die wird eben da vor Ort ganz stark in Frage gestellt und mit einer auch eindrucksvollen Chuzpe würde man sagen, dass da eben ein Bauer auftritt und sagt, ich habe hier nachgelesen, was Demokratie heißt. Demokratie heißt, das ist eine Mehrheitsfrage, wenn die Mehrheit der Stadt, es gibt eine Abstimmung in der Stadt gegen das Flüchtlingsheim, sagt, wir wollen das nicht, warum sind unsere Repräsentanten dann nicht angehalten, dieser Mehrheitsmeinung Folge zu leisten? Ja? Also das hat natürlich auch erstmal einen schlagenden, sozusagen könnte wie in einem, was weiß ich, in einem Lessing-Stück oder so nach vorne kommen. Ja, natürlich muss man sich dazu verhalten. Das ist eine politmoralische Frage. Ja, also so. Und natürlich dann die ganze Frage von, wie eine Gemeinschaft überhaupt sich selbst verwaltet. Wer übernimmt da noch Verantwortung? Wie agitieren und agieren eben diese jüngere Generation an Politikern, die fast ausschließlich der AfD dort eben angehören. Das junge, das dynamische, das verantwortungswillige Milieu hat die AfD für sich sehr in Anspruch genommen. Und man kann es eben auch nicht so einfach nur als eben, das sind alles irgendwelche Neonazis abtun. Das ist viel schwieriger, das habe ich gelernt. Die sind engagiert, die machen die Sportvereine, die sind in Naturschutzvereinen. Sie haben genau verstanden, und ich würde auch fast sagen, dass es aus ihnen heraus auch eine Sehnsucht danach gibt, die Gemeinschaft, lokalen Gemeinschaften vor Ort zu unterstützen und da drin präsent zu sein. Deswegen ist die AfD in dem Bereich, über den ich schreibe, das ist hier und in Westdeutschland vielleicht zum Teil noch anders, aber ist dort eine Volkspartei.
Ich glaube eben, dass die Unterschiede nicht allzu groß sind. Dass wir uns in unserem gesättigten Bewusstsein der Gefahr vielleicht gar noch nicht zu sehr bewusst sind.
So, genau.
Und es war interessant, wie Sie immer wieder zeigen, wie Nähe und Ferne auf menschliche Verhaltensweisen einwirken oder auch argumentativ gegeneinander ausgespielt werden. Und wo war das Ihrer Ansicht nach am meisten spürbar?
Also ich darf einmal noch mal ganz kurz, weil ich den Begriff sehr gut finde, den Sie gerade genannt haben, gesättigtes Bewusstsein. Ich glaube, das ist für mich eine zentrale Frage. Überschauen wir oder übersehen wir im Moment im Generellen in diesem Land die tiefere Brisanz der Fragestellung, weil wir im tieferen, ich rede jetzt von dem westdeutschen Bewusstsein, doch von einer Dauer ausgehen, nicht? 80 Jahre Frieden und Wohlstand. Es ist, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht bei uns, und da spreche ich auch von mir, weil ich bin auch habituell westdeutsch, natürlich, ich habe diese beiden Identitäten, aber natürlich im Gewicht bin ich mehr West als Ost, das ist gar keine Frage. Und ich spüre das ja auch bei vielen meiner Begegnungen und Freunden und so weiter. Man ist besorgt, aber man sieht nicht die existenzielle Gefährdung wirklich. Das kann man sich nicht vorstellen. So wenig, wie man sich eben einen Krieg eigentlich vorstellen kann. Wir wissen, er findet in der Ukraine statt, aber vorstellen, und das ist im Osten eben anders. Und das ist das Interessante daran, der Unterschied.
Das finde ich das Spannende
dran. Eben, das ist das Spannende. Ich sage Ihnen aber jetzt schon, dass die meisten Leute dieses Buch lesen werden, und gibt es jetzt auch schon ersten Kritiken, die dann sagen, ja, es ist eine Romantisierung des Ostens, dass das da alles, nein, es geht mir eben gar nicht um Romantisieren, sondern es geht genau um diesen Punkt. Deswegen finde ich das gesättigte Bewusstsein. Dieses gesättigte Bewusstsein, davon kann man dort nicht ausgehen. Diese 35 Jahre sind keine lange Zeit. Die Unsicherheit steckt den Menschen, auch Jüngeren, in den Knochen. Die Bereitschaft, Dinge preiszugeben, die man eben geschenkt bekommen hat, sich eben auch nicht selbst errungen hat, sondern ja bekommen hat. Ganz wichtig, nicht? Die Demokratie ist nicht eine Sache, die im Osten so, wie soll ich sagen, Wurzeln geschlagen hat, weil natürlich die friedliche Revolution eine Sache von sehr wenigen war, muss man immer dazu sagen. Das war keine Massenbewegung, ähnlich wie 68 auch keine Massenbewegung war. Aber so, das heißt, eine Mehrheit dieser Bevölkerung hat die Demokratie nach der Diktatur bekommen und hat erstmal ja auch gar nicht nur positive Erlebnisse damit gehabt. Das schildere ich in dem Buch ja auch. Enteignungen, in Anführungszeichen, Treuhand, Jobverlust, Wegzug von Kindern. Das sind alles erstmal negative Erfahrungen. Ja. Jetzt gerade, würde man ja sagen, hat sich im Wirtschaftlichen einiges verbessert und ist angeglichen worden. Aber jetzt denken eben die Politikerinnen und Politiker häufig im Westen, jetzt sollen sie doch mal zufrieden sein. Ja, sie haben die ökonomischen Stand doch erreicht. Und vergessen, dass das Ganze eben mit einer kulturellen Frage einhergeht, die eben mit der Frage von gesättigt und ungesättigt einhergeht. Ja, die gesättigtes Bewusstsein im Westen sozusagen glaubt eigentlich, so richtig viel verändern müssen wir nicht. Wir machen einfach so ein bisschen so weiter wie bisher und ein bisschen tagespolitische Friktionen. Aber am Ende kriegen wir das doch alles ganz gut hin. Und der Freiheit und Wohlstand, das ist irgendwie gesetzt. Da geht's nicht hinterher zurück. Und das ist eben im Osten nicht so, dieses Selbstverständnis, nicht? Da ist zum Beispiel Freiheit gar nicht in erster Linie der große Begriff. Man ist durchaus bereit, würde ich jetzt mal so sagen, aus meinen Erfahrungen, auch zu sagen, tja, Freiheit gut, aber wenn es nicht unserer Sicherheit dient, dann sind wir auch bereit, ein bisschen weniger Freiheit in Kauf zu nehmen und so, nicht? Und Ordnung ist wichtiger als Moral und solche Geschichten, nicht? Also da erstmal auf diese Bewusstseinsfrage und dann Ihre Frage jetzt mit der Nähe und Distanz. Natürlich im ganz einfachen Sinne ist die Frage, welche Körper von Politikerinnen und Politikern sind vor Ort. Ja? Ich glaube, vielfach ist der Fehler, den auch Politiker machen im Moment, dass sie glauben, meine Botschaft ist das Entscheidende, ich mache Messages und mache Instagram-Videos und so, das reicht aus. Die Menschen, die vor Ort leben und, sagen wir mal, auch das Aushalten, nicht im Zentrum zu sein, wollen, dass auch ihre Repräsentanten vor Ort das mit ihnen zusammen erleben, was es heißt, dort zu leben. Und wenn Politiker, das schildere ich ja, zu einem Neujahrsempfang meinen, nicht hingehen zu müssen, die vier Bundestagsabgeordneten kommen nicht, der einzige Bundestagsabgeordnete kommt, ist der von der AfD, dann ist das ein so starkes Zeichen von das, was in Berlin stattfindet, ist das Wichtige und was so ist, wie immer schon in der Geschichte, wenn sozusagen, nicht wahr, sich eine das Gefühl durchsetzt, es gibt so ein Zentrum, wo die Herrschaft ist und wir sind hier nur die Auszuführenden, dann gibt's Widerstand. Ja? Und so ist dieses Gefühl von Nähe und Distanz ganz entscheidend. Aber ich würde eben Nähe auch durchaus als eine Kategorie des Gewachsenen aus der DDR-Erfahrung eben auch herausgekommenen, dieses Nähebewusstsein, nicht ein Überwachungsstaat, da waren die wenigen Orte, wo man zu einigermaßen vertraut zusammen sein konnte, ich nenne ja diese Ostgaragen oder auch natürlich Kirchen, waren Orte, ja, die man besonders geschätzt hat. Und da gibt es heute wieder so ein ganz stark fühlbares, eine Sehnsucht danach, sich irgendwie in einem sicheren Raum austauschen zu können, ja. Und so ein bisschen eben dieses Non-Conform-Sein auszutesten. Und das ist, wie gesagt, auch eine politische Reizung, auf die man irgendwie reagieren muss. Es nützt nichts, ich sage es nochmal, und ich glaube, es ist fast aber auch jetzt jedem klar, da einfach nur medial oder politisch draufzuhauen und das irgendwie zu diffamieren und das als etwas Ekliges abzutun. Wir müssen eine Form der geschickten, analytischen Emotionalität finden, um darauf zu reagieren.
Ich spüre irgendwie aus Ihrem Empfinden raus, dass Sie Prenzlau als eine pulsierende Stadt wahrnehmen. Mhm. Zeigt sich das denn in Startups und in Entwicklungen, weil da habe ich wiederum den Eindruck, da gibt es ein ganz großes Gefälle zwischen Dingen, die sich aus der Geschichte heraus entwickelt haben und weil die einfach kommen und sagen, okay, wir machen jetzt hier mal ein Unternehmen und gucken in die große Welt.
Nein, das ist absolut so. Natürlich ist da, wenn man so mit Wirtschaftsvertretern, es gibt sie vor Ort, es gibt auch eben ein Werk, ein Armaturenwerk, AWP ehemaliges, was heute der GEA Group untergeordnet ist und eine marktführerhafte Stellung hat für kleine Teile, die in Klimaanlagen in Neu-Delhi gebraucht werden. Ja, die werden da vor Ort produziert, aber ist natürlich sehr klein. Es gibt aber auch einen Windkrafttreiber, der enorm erfolgreich ist. Also es gibt so kleine Inseln auch in und um Prenzlau herum, aber natürlich ist das generelle Gefühl, dass nicht ein Wirtschaftsstandort ist. Und dieses Selbstbewusstsein, das man hier im Süden hat, eben man tritt raus, oder Baden-Württemberg, man tritt raus und sieht eigentlich, wo die deutschen Steuerzahler herkommen, ja, so die großen Unternehmen, weil das ja nun auch alles gerade Stichwort Autoindustrie ins Wackeln gerät. Ich meine, dieses Selbstbewusstsein hat man dort nicht, nein. Die Wirtschaft wird stärker noch in dieser mittelständischen Unternehmenskultur, Handwerker, Leute, die so kleine Dienstleistungssituationen haben, der Fahrschule und so weiter und so fort. Das funktioniert auch alles noch ziemlich gut. Also die Handwerker haben nicht wenig zu tun da, im Gegenteil, nicht? Es ist, sie leiden alle unter der Bürokratie und so, aber im Großen und Ganzen geht es ihnen, das würden sie auch alle sagen, viel besser als im Osten, zu Ostzeiten, viel besser als zu DDR, meine ich. Ne? Das ist nicht der Punkt. Sie wollen aber eben das, was sie empfinden, als erreicht haben, trotz allem, das nenne ich ja dieses Könnensbewusstsein, also sie haben das Gefühl gehabt, sie haben jetzt nicht einen großen Fortschritt erreicht, ja, aber sie haben Stück für Stück sich herausgearbeitet aus der Malaise dieser 90er Jahre, dieser Umbruch- und Zusammenbruchssituation. Und ich glaube, es ganz stark ist dieses Gefühl, dass Menschen haben, wenn sie sich gerade was aufgebaut haben, gerade einen kleinen Turm aufgebaut, ja, oder wie soll man sagen, die Sandburg hat man aufgebaut und dann kommt die Welle und man sieht die Welle. So, man will einfach nicht, dass diese Sandburg kaputt gemacht wird. Das ist, glaube ich, diese Reaktion auf Heizungsgesetz, auch Corona-Maßnahmen, Migration in einer Form, die eben aus ihrem Gesichtsfeld heraus Unordnung bringt, Ungerechtigkeit oder eine Dynamik, die in ungute Richtung geht. Das sind Vorurteile, die da sich immer andocken an dieses Grundgefühl der Sandburg. Ja, wir wollen diese Sandburg nicht kaputt gehen lassen, die wir uns gerade mühsam aufgebaut haben.
Dahinter steckt aber doch eine Sehnsucht.
Genau, dahinter steckt eine Sehnsucht. Ich finde eben, das ist genau der richtige Punkt, das ist der Moment, wo man ansetzen muss, um das Ding positiv zu drehen. Die Politik hat bisher noch nicht verstanden, wie sie die Gefühlslagen von den sich nonkonform fühlenden adressiert. Im Moment haben wir das eben nach wie vor die Taktik der Delegitimierung und fast schon Verteufelung, ja, einer Partei. Da will ich auch gar nicht, bin kein politischer Journalist, ich kann das nicht gut genug einschätzen, welche verfassungsrechtlichen Probleme, die gibt es garantiert in dieser Partei, in diesen Repräsentanten, in dem auch Programm und so, das ist nicht mein Ding. Aber die Frage eben, wie das Politik dann, glaube ich, nur erfolgreich überzeugen kann, wenn es diese kulturelle Dimension, die wir jetzt gerade behandeln, diese Bewusstseinsfragen auch im Blick hat und ein Gespür dafür entwickelt.
Und wenn sie die Wunden versteht.
Genau, die Wunden versteht. Und die Wunde ist nicht nur was Negatives. Die Wunde ist, es gibt dieses, habe ich das vor kurzem, wo habe ich das gelesen, diesen Begriff des besiegten Stolzes. Also natürlich ist jetzt platt gesagt im Vergleich, wenn ich in Stuttgart aufwachse und in Prenzlau, ist ganz klar, wer irgendwie die besseren Voraussetzungen hat, ja? So. Aber wer hat die interessantere Geschichte zu erzählen? Wer hat mehr Durchhaltekraft bewiesen? Wer ist der, ja, emotional vielleicht spannendere Typ? Ist es das gesättigte? Sag ich jetzt mal, Stuttgart aufgewachsen, in einer guten Situation, Bildungsjob, Ding, alles klar, dann kommt das Häusle. Ja? Ist das am Ende ein Milieu, das der Demokratie mehr Kraft und Dynamik geben wird? So, offene Frage. Oder ist es ein Milieu, das sich errungen hat, alles Mögliche durchgehalten hat, auch Widerstandskräfte aufgewacht hat und eben diese Verletzungen in sich trägt und möglicherweise jetzt, das meine ich ja zu erkennen, ist ein Turnaround gibt, dass man eben auf diese Wunden auch ein bisschen stolz ist, wie der Held in der Odyssee oder so, mal seine Wunden ja auch zeigen und sagt, schau mal, was ich durchgemacht habe. Nicht?
Das ist vielleicht auch ein unterschiedlicher Umgang mit Erbe.
Mit Erbe im doppelten Sinne, also genau, mit dem geschichtlichen Erbe und auch mit dem finanziellen, weil das ist ja sozusagen, unterscheidet auch die Stuttgarter von Prenzlauer. Die einen erben eine Menge, die anderen haben nichts zu erben. Aber die Geschichte, das kann man so doppeldeutig sagen, erben sie mehr, haben ein stärkeres Gefühl, erben der Geschichte, weil es näher dran ist. Die Stuttgarter haben nicht das Gefühl mehr mit 45, mit der Nazi-Zeit, geht ja jetzt gerade auch wirklich ganz schnell weg, ja, das Gefühl, dass was irgendwas zu tun hat mit der 19-jährigen Stuttgarterin. Aber die 19-jährige Eisenacherin, ja, obwohl sie nicht die DDR-Zeit erlebt hat, ist noch ganz nah dran an der Strahlkraft dieser DDR-Zeit. Ja?
Wissen Sie, was ich mir gefragt habe bei Ihrem Buch? Warum sich dann eine Stadt wie Prenzlau die nächste Wunde antut?
Die nächste Wunde heißt AfD, oder?
Würde ich fast behaupten. Wenn es mal in eine Richtung geht, die Demokratie sehr eigenwillig interpretiert.
Ja, das kann man so sagen. Natürlich, man kann auch sagen, die immer sich im Schatten stehen sahen, werden auch, sagen wir mal, gar nicht so eine große Sehnsucht nach der Sonne entwickeln, ja, weil sie an nichts anderes gewöhnt sind, als dass sie im Schatten stehen und mit Dunkelheit assoziiert werden. Ich glaube nur, dass dieser Blick Wunde AfD, das ist einer, der von unserer gesetzten, gesättigten, vor Ort wird das durchaus eher als eben dynamische, alternative, neue, aufregende, auch von jungen Leuten. Ja, warum wählen die jungen Leute die AfD? Das hat viel mit diesem Gefühl, würde ich sagen, ich möchte nonkonform sein zu tun. Ich möchte gerne anecken. Ich möchte nicht das einfach übernehmen, was die Eltern so im Zweifelsfalle gut finden. Oder die Eltern jetzt natürlich als Symbolbild für Westmedien, westlich geprägte Medien oder das, was sozusagen vorgegeben wird. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal die Kraft des Dagegenseinwollens und dass sich eben ein bisschen zu einer Rachsucht dann aus... Und
zum Widerstand.
Ja. Widerstand, das ist ja auch erstmal was... Ich meine, wie haben sich die ganzen Linken in Deutschland gefühlt? Sie haben sich auch gefühlt, stark gefühlt, kräftig gefühlt, weil sie gegen das Establishment waren. Jetzt ist das Linke links zum Linksliberalen ins Establishment und jetzt hat sich die Sache umgedreht. Das ist ja eine ganz offensichtliche Pendelbewegung da. Deswegen wäre ich vorsichtig zu sagen, die AfD in Ostdeutschland ist jetzt eine neue Wunde. Es sind eher diejenigen, die in der Wunde herumstochern, ja, und die Operation am offenen Herzen nicht verantwortungsvoll durchführen. So finde ich das Bild. Weil sie eben am Ende, das meinte ich ja, suggerieren, Demokratie heißt dein Bauchgefühl, darum kümmern wir uns, wir setzen das durch. Eine Lüge, die heißt, in dem Moment, wo sie in politische Verantwortung kommen, müssen sie sich einfach alleine schon aus Gründen der Finanzierung, der Rahmenbedingungen anpassen an ein System, was heißt, Verantwortung heißt immer Kompromisse machen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Das heißt, diese Brachialität der Ausdrucksform und der Suggestion, wir verändern das jetzt sofort mit dem Schlag auf den Tisch. Das ist das, was ich sagen würde, ist ein Pfuschen bei der Operation am offenen Herzen. Und am Ende, ja, so kann man sagen, führt das vielleicht zu einer, am Ende der Operation, zu mehr Wunden als Heilung. Und deswegen sind wir, nur wir sind gerade in dem Prozess dabei. Ja? Es ist noch nicht klar, wo geht die Operation hin?
Ihre Kapitel, die runden Sie gerne mit Profile verschiedener Vertreter aus der Prenzlauer Stadtgesellschaft ab, darunter ein ehemaliger Bürgermeister, Bundeswehrkommandeur, Kita-Leiterin, Pfarrerin, Wissenschaftsvermittlerin. Den Beginn macht sich ja bewusst ein geflüchteter Syrer. Was kann der Prenzlauer vom geflüchteten Syrer lernen und der Politiker vom Bundeswehrkommandeur oder gerade von der Kita-Leiterin?
Also ich glaube, von dem Hamza, so heißt der Geflüchtete, kann man lernen, was es heißt, wirklich auf die Probe gestellt zu werden, das Leben und auch Gefahr an Leib und Leben ausgehalten zu haben und dann einen unglaublichen Bezug zu diesem Land zu haben. Also der hat eine große Sehnsucht danach, hier in Deutschland aktiv teilzunehmen als Bürger. Am Ende, etwas paradox gesagt, aber ist er ein Paradebeispiel des bürgerschaftlichen Engagements. Der geht in die Volkshochschule und gibt Kurse, der hilft bei der Kleiderverteilung mit. Der sagt selber auch, kriminelle Geflüchtete sollen ausgeschafft werden. Ja, also der hat durchaus auch politisch seine konservative Ansichten. Das darf man immer nicht sich vorstellen, dass das alles links ist, was Migranten dann mitbringen, sondern sie sind eigentlich eher konservativ gesinnt und konservativ im Sinne von, er ist stolz auf dieses Land, er hat eine große Sympathie für das, was hier an Schutz und Ordnung herrscht und trägt dieses Land mit, will es tragen und leidet natürlich darunter, dass das in der Biertischseligkeit dann wird er sofort immer als sozusagen nicht Teil dieser Gesellschaft so, ne, nicht Teil des Stadtbilds und so. Also das ist gefährlich daran, weil diese Leute tragen dieses Land relativ schnell viel stärker mit, als die am Biertisch sitzen und im Zweifelsfall Hartz IV empfangen. Ich meine das jetzt etwas polemisch natürlich, aber es ist so. Der ist jetzt Pfleger in einem Krankenhaus. Altenpflege, wenn Sie in ein Demenz, wissen Sie, in eine Demenzklinik gehen, dann sind das zu 90% die Leute, die da unsere Alten pflegen, sind Menschen mit Migrationsgeschichte, die dieses Land am Laufen halten. Ja? Also deswegen kann man da dieses Könnensbewusstsein sehr stark auch von lernen. von dem Bundeswehrgeneral, also dem Kommandeur der Einheit in Prenzlau, kann man sicherlich einen, was ich vorhin meinte mit der Autorität, man kann lernen, was es bedeutet, Verantwortung nicht nur zu haben, sondern sie auch auszudrücken und auch in dem existenziellen Sinne eben zu spüren. Weil, nicht wahr, wenn diese Stadt angegriffen wird, dann würde er sie verteidigen. Dieser altmodisch anmutende Begriff der Verteidigung, der Kriegstüchtigkeit, der Bereitschaft, sein Leben auch hinzugeben für die freiheitliche Demokratie, ich glaube persönlich gesagt, dass das etwas ist, was uns allen auch noch sehr fiktiv erscheint, aber dass man natürlich in Gesprächen mit diesen Repräsentanten des Militärs lernen kann. Die gewisse Paradoxie da so ist natürlich, dass in dieser Gegend, wo das stattfindet, auch dieses Gespräch, eine große Angst vor allem militärischen, vor allem was mit Krieg zu tun hat, herrscht. Der Pazifismus war ja in der DDR Staatsräson, wenn man so will, etwas in Anführungszeichen gesetzt. Und das hat sich auch so übertragen, ja. Also die Aversion gegen Waffenlieferungen, Aufrüstung und so ist ganz stark dort. Aber wie gesagt, auch da diese Haltung, ein Stolz zu entwickeln, aus dem eigenen Gefühl etwas für das Gemeinsame zu tun, bereit zu sein. Ja? Das kann man sehr stark von dem Kommandeur lernen. Und von der Kita-Lehrerin, Leiterin, kann man einfach nur sagen, da gibt es auch da ein Vorurteil, was ich hatte. Ja? Das muss doch alles auch irgendwie so von DDR-Zeiten imprägniert sein. Ja, da, Kindererziehung und so. Nein, eine absolute Professionalität, eine unglaublich eindrucksvolle Person mit Leitungsbereitschaft und Lust auch, also ein kleines Unternehmen, wie auch so eine Kita ist, zu führen, die Auseinandersetzung mit sehr vielen unterschiedlichen Nationen, nicht? Das sind, wie soll ich sagen, auch da, ich denke eben immer, dieses Zitat von Roscher habe ich ja gebracht, wer in der Nachbarschaft nicht das Gefühl hat, irgendwie dabei zu sein und auszuhandeln, der wird nie sich identifizieren mit dem Land. Also wir alle brauchen diese Erfahrungen von gemeinsamen Tun und Handeln und Konflikte austragen. Und so ist eine Kita genauso ein Ort, wo man Demokratie und Politik lernen kann, glaube ich. Und das zeigt sie sehr eindrucksvoll.
Also es geht um die Gemeinschaftsbildung, sinnstiftende Gemeinschaftsbildung, um einen Erfahrungsraum oder Erfahrungsräume, die wir haben, die abseits von Familie und Arbeitsstätte sogenannte dritte Orte sind. Welche dritte Orte sind Ihnen begegnet?
Es gibt die dritten Orte ich habe gesagt, sowas wie die Volkshochschule, aber es gibt auch ein sogenanntes Kulturzentrum, Diester, wo alles Mögliche stattfindet, von Frauenfrühstücken, eben über Kleidersammlungen, Spieleabenden, sozusagen kulturellen Angeboten im kleineren Sinne. Ein selbstverwalteter kleiner Ort, aber ganz wichtig für viele. Ja? Da sitzen dann auch die alten, noch DDR-sozialisierten Frauen und die jungen migrantischen oder Frauen mit Kopftuch mit Migrationsgeschichte zusammen an einen Tisch. Ich will nicht sagen, dass das immer funktioniert, ja. Also im Sinne von, dass sie ein Herz und eine Seele sind. Natürlich gibt es auch Segregation und man bleibt unter sich und so. Aber überhaupt ein Ort, wo die beide physisch sind, ja, diese Gruppen ist schon sehr wichtig. Damit man nicht so fiktional übereinander nachdenkt, sondern die Begegnung, das Reiben. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen das Gefühl, Begegnung muss immer harmonisch sein und sozial ist nur, was sich gut versteht und irgendwie einer Meinung ist. Nein, sozial heißt auch Reibung, auch gegeneinander, auch gegenseitiges Ressentiment auf den Prüfstand stellen. So. Aber es sind eben auch Orte wie
Parks Cafés.
Diese Stadt, habe ich ja auch zu meinem Erstaunen festgestellt, ist ganz stark geprägt von dieser Erfahrung der Landesgartenschau. Also die Landesgartenschau 2013 für Prenzlau gibt ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Dieser Stadt, die ja, haben wir noch nicht gesagt, aber komplett zerstört worden ist nach dem Krieg. 85% der Häuser sind vernichtet worden durch die Rote Armee. Eine Racheaktion, wie sich später herausstellte. So, also auch da, ja, architektonisch gibt es einen solchen Wundheitsgefühl, dass dann so eine Landesgartenschau, ne, auch so ein Punkt. Wäre ich nie drauf gekommen, aber dass die ganz entscheidend ist für das Bewusstsein so einer Stadt, Selbstbewusstsein so einer Stadt. Nein, wir können auch schön gefunden werden, ja? So wie jemand, der so entstellt ist, eine Verbrennung oder so hat, dieses Gefühl dann auf einmal zu haben, ich kann auch, wenn ich ein wunderschönes Kleid anhabe, kann ich auf einmal auch schön aussehen, ja? So wie ich es wirklich sagen, diese Stadt hat das erste Mal gefühlt und das hat enorme Folgen gehabt auf das Selbstbewusstsein von den Prenzlauern und Prenzlauern. Das sind ganz kleine und wir würden das ja immer so in einer kleinen Meldung oder so, Prenzlauer Landesgartenschau, würde nie vorkommen, ja, in der Öffentlichkeit oder politischen Vorstellung, was ist politisches Tatsachen, ja. Aber das ist ganz, ganz folgenreich und deswegen sind in der Tat die schönen Spielplätze, die es gibt am See, die mit dieser Landesgartenschau auch gebaut worden sind, die Gärten, die Hänge, Rosengärten und so weiter, sind nach wie vor diese dritten Orte der Selbst, Bestimmung, sagen wir mal so. Aber es kann auch ein Campingplatz sein. Ein Campingplatz, der da gebaut wurde vor jetzt 2 Jahren. Der ganze Stolz des Bürgermeisters uns mit eigenen Mitteln irgendwie hingekriegt und jetzt ein großer Erfolg, weil er immer ausgebucht ist. Aus der ganzen Republik kommen Leute, die dann meinetwegen auf dem Weg zur Ostsee sind, dorthin und machen am Sonnenkap Urlaub. Und wir werden, an uns wird nicht nur vorbeigefahren, sondern die Leute kommen hierher, um Urlaub zu machen. Ja, das ist ein großer Moment der Selbstvergewisserung.
Spielt Ästhetik eine große Rolle? Wie würden Sie die denn definieren?
Die Ästhetik?
Mhm.
Ja, es ist natürlich so, dass man nicht umhinkommt und das ist, man muss da auch nicht um den heißen Brei herumreden. Mhm. Es gibt eine DDR-geprägte Vorstellung auch von dem Inneneinrichtung, auch wie Architektur ist, welche Rolle man Schönheit an sich zusteht oder nicht. Ja? Nämlich relativ wenig. Also die DDR hatte ja die Vorstellung, dass sich sowas wie die Sozialität auch vor allem im Kontext der Arbeitsbeziehung herausstellt. Nicht? Also man fuhr zusammen oder man hatte eine Datsche von der Firma oder von dem Unternehmen, wo man arbeitete. Die Kinder waren da betreut. Es gab dort Kunstsammlungen. Das habe ich alles auch in diesem AWP-Beispiel richtig toll vor Augen geführt bekommen, wie eben eigentlich so die Arbeit alles dominierte. Ja? Also sowas wie eine freie Gestaltung oder eine eigene Gestaltung, das sieht man ja auch in der Art und Weise, wie die Plattenbauten konzipiert waren. Die waren ja vor allem dazu da, dass man sich gleich fühlt, nicht unbedingt demokratische Selbstentfaltung, sondern Gleichheit. Alle müssen gleich leben und das führt bis heute fort. Wenn Sie nach Prenzlau kommen würden, dann würden Sie natürlich nicht sagen, es ist eine schöne Stadt. Auf gar keinen Fall. Es ist eine Stadt, die geprägt ist durch kalte, betonhafte Platten. Architektur, wo es nicht viele Restaurants gibt.
Das kommt drauf an, wie man Schönheit definiert.
Ja, ja. Ich meine, deswegen, ich glaube, nur schön würden selbst die Prenzlauer ihre Stadt nicht beschreiben. Sie würden die Marienkirche herausheben, das ist eine der wunderbarsten ostelbischen.
Durch so einen Rotenburg ob der Tauber.
Ja, das Vergleich. War sozusagen genau der Rotenburg ob der Tauber, aber vor der Zerstörung der Stadt. Nicht? Da war es eine wunderschöne Stadt offenbar.
Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist die Frage zu einem Ort, einem Geschichtsbewusstsein, Erinnerungsorte, die vielleicht noch hinzukommen können. Welche Rolle spielt die Kontinuität, die Regelmäßigkeit? Die scheint mir doch wichtig zu sein, um sich weiterzuentwickeln, weniger das Exzeptionelle als das Regelmäßige dann, oder?
Absolut. Also für eine Gemeinschaft ist deswegen auch sowas wie Rituale, wiederkehrende Feste.
Welche Rolle spielt Kirche dann noch?
Ja.
Spielt sie noch eine?
Nein. Spielt keine Rolle mehr. Ja. Ich meine, meine Buchvorstellung findet in einer Kirche statt, weil es einfach gar keine andere Orte gibt, wo so eine Veranstaltung stattfinden kann. Und ich habe ehrlicherweise etwas gezuckt in einer Kirche, die eigentlich ja auch noch genutzt wird, aber dann eben ja für die sehr wenigen, die es noch da gibt, dass man die eben dann untervermietet für Veranstaltungen, ne? Und solche Arten. Wir machen da mit einer Band und alles. Ich hätte das auch wahrscheinlich in anderen Gefilden dieser Republik nicht so einfach gemacht, weil ich es dann doch an Schwierigkeit damit habe. Ne? Man die Kirchen dann für alles nutzt, Diskos, was auch immer. Nur da ist es eben so, dass die Kirche auch immer schon ein politischer Ort war, nicht? In der DDR-Zeit. Und ja, am laufenden Band da Konzerte, Lesungen und so weiter stattfinden, ne? Einfach als ein Kulturort genutzt. Und der Kulturort Kirche hat dann auch noch so als einen Unterpunkt den Gottesdienst. Ne? So ist die Lage. Und auch in der Marienkirche, also der wunderschönen Kirche, gibt es dann die Bürgerstunde mit Olaf Scholz. Aber ich glaube, auch da übrigens unterschätzt man so ein bisschen die Sehnsucht der Menschen nach Nähe, auch jetzt im metaphysischen Sinne, sind ja alle, auch dort gibt es Yoga-Studios, die aufmachen und so.
Wollte ich sagen, es könnte ja eine Rolle spielen.
Und eben. Ich finde auch das. Und ich glaube, das ist sehr stark natürlich auch mit der Person. Also, das ist eine interessante Frage, habe ich auch mit dem hier Landesbischof aus Bayern neulich drüber gesprochen. Welche Repräsentanten hat die Kirche und was drücken diese Repräsentanten aus?
Mhm.
Die Pfarrerin vor Ort, eine patente und auch sehr kluge Frau, drückt ein sehr, sehr klares Milieu aus, heißt auch eine klare Abgrenzung gegen ein anderes Milieu. Ne? Also die linksliberale, aus Berlin stammende, sehr, sagen wir mal, die moralischen zugeneigte Person, so wie ich sie einschätzen würde. Ich kenne sie gar nicht jetzt viel näher, um da Urteile draus abzuleiten. Mich hat sie beeindruckt durch ihre Aktivität, ihr Engagement vor Ort, gar keine Frage. Aber ich denke dann eben manchmal über Kirche doch auch als einen Ort, auch da, wo sich die Gemeinschaft irgendwie auf etwas einigen sollte, nämlich auf ihre Sehnsucht danach eine Antwort auf die Frage, was bedeutet Leben und Tod zu bekommen. Ja, weil das ist ja auch etwas, was ein AfD-Wähler und eine, was weiß ich, grüne Aktivistin eint. Beide wissen, keine Antwort zu geben auf die Frage, was passiert nach dem Tod. Und das ist, wie ich sagen würde, das anthropologische Moment wo ich ein Potenzial sehe der Verbindung auch, wenn wir da wieder stärker drauf kommen. Ja, dass wir sagen,
ich glaube, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, da einzusteigen. Und ich habe auch die Frage noch, inwieweit da eine Bibliothek eine Rolle spielen könnte, die ja doch viele Menschen zusammenbringt, die sich normalerweise nicht sehen.
Absolut. Ich glaube ganz stark für mich selber in meiner Biografie ist die Stadtteilbibliothek, wo ich aufgewachsen bin, ein Ort der größten Abenteuers und der Möglichkeiten. Ja? Wie kann man sich der Welt nähern?
Ermöglichungsraum.
Ne? Ermöglichungsraum. Und auch ein Aufenthaltsraum und eben auch zu sehen, ah, der liest, ja, der ist ein bisschen älter und liest das schon und so. Also man schaut sich ja ganz viel ab, ja. Und wenn man halt nur noch diese Reels sich anguckt und gar keine Möglichkeit hat, eben in Prenzlau gibt es keine Bibliothek. Gibt eine Buchhandlung, aber keine Bibliothek. Oder gibt eine Bibliothek, aber die ist eine Fachbibliothek für kulturinteressiertes Milieu, ja. Eine zugängliche Bibliothek. Das sind ja ein dritter Ort, die Bibliothek.
Öffentliche
Bibliothek, wo man einfach hingehen kann, ohne was zu zahlen. Das ist ja, ich habe das ja auch häufig erlebt, auch anhand Teilen, das ist ja so wichtig, auch gerade für ein Milieu, das hier ankommen will und die deutsche Sprache lernen will und so diese Bibliotheken, wenn sie einfach hingehen können, Zeit verbringen und meinetwegen von den halben Tag dieser Folge nur eine Stunde lesen und sonst sich unterhalten, Kaffee trinken, also, aber dann ist da irgendwie ein Halt, ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen nicht nur in ihren Wohnungen sitzen sollten. Sie müssen raus, sie müssen die Fenster aufmachen, sie müssen durch die Türen gehen, sie müssen das Gefühl haben, dass es Öffentlichkeit gibt, dass ihnen dieser öffentliche Raum auch gehört, dass sie da ein Recht drauf haben. Ja? Und nicht nur ins Schumanns für 7 Euro für einen Kaffee. So, das ist kein öffentlicher Raum. Also ganz wichtig, also diese Orte brauchen wir. Jetzt meine ich wirklich auch von Berlin gesprochen. Das nennt man ja dann immer Gentrifizierung. Also die Konsequenz ist, dann gibt es nur noch wenige, die sich öffentliche Räume leisten können. Ja, und das darf nicht sein. Mhm. Wir müssen eben diese Orte schaffen, wo man ohne Hindernisse hineinkommen kann und sich zum Bürger bilden, wenn man so will.
Ja, und stolz sein kann auf eine kulturelle Identität,
ja,
die Gemeinschaft stiftet und Demokratie anregt. Wir sind kurz vor Weihnachten, Herr Strauß. Das ist keine schlechte Tradition, auch Wünsche zu formulieren. Wie würde denn Ihr Weihnachtswunsch für Deutschland aussehen?
Ja, mein Wunsch für Deutschland wäre, dass es eine größere Leidenschaft wieder dafür gibt. Also ein Brennen für dieses Land. Ich sehe so viel Negatives, eine Kraft, eine Anziehungskraft des Negativen.
Ja, die aussaugt aber auch. Ne?
Die aussaugt, aber wenn Sie eben, was weiß ich, an das letzte Sommerinterview von Alice Weidel denken, wo sie gefragt wird, fällt Ihnen eigentlich irgendwas Positives zu diesem Land ein? Und sie sagt, nein. Ja, dann kann man einfach nur sagen, das ist für mich ganz furchtbar. Ja, genauso furchtbar ist aber eben auch diese Schockstarre und dieses Rumtaktieren und diese Angst davor, irgendwie was falsch zu sagen und einen Schritt falsch vom Weg. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Deutschland lernt, wieder Leidenschaft für das zu entwickeln, was dieses Land ausmacht. Auch einen Stolz zu haben auf die Wunden und Brüche. Ein Stolz heißt, darauf zu schauen und zu sagen, woher kommen wir? Der größte Schrecken dieser Geschichte des Landes darf man nicht verlieren aus dem Blick. Aber gleichzeitig eben auch zu sagen, was ist seitdem geschehen? Das ist nämlich eine unfassbare Menge. Wenn man das mal sich einmal vor Augen führt, was in 200 Jahren Leute sagen werden, ja, ein unglaublicher Vorgang, ja. 80 Jahre nach diesem absoluten Sündenfall der diktatorischen Verbrechen sind wir jetzt an einer Situation angekommen der unglaublichen Freiheit, der Ordnung, der Institutionalität, Rechtsstaatlichkeit, wo uns international alle ja drum beneiden. Das muss man ja auch einfach sehen. Also der Stolz auf das, was wir erreicht haben, auch das muss kommen. Und gleichzeitig eben die Leidenschaft. Nicht nur die Vorstellung, dass man das alles analytisch durch Investitionspakete regeln kann, sondern auch Leidenschaft dafür zu entwickeln, was die Gefühle der Menschen angeht und sich auch herauszuwagen aus dem Kokon der Verwaltung. Ein bisschen mehr Tränen des Bundeskanzlers. Das wünsche ich mir.
Mehr Mut zur Leidenschaft. Vielen lieben Dank für die schöne Begegnung, lieber Strauß. Es bleibt mir mit Ihnen zu hoffen und auch daran zu arbeiten, dass ein Stück Ihres Wunsches wahr wird. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank auch für Ihre Arbeit.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Oder lesen Sie gerne das Buch von Simon Strauß in der Nähe vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht, eine unbedingte Empfehlung für den weihnachtlichen Gabentisch. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Alles Schöne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.